Zuletzt einigten sich die europäischen Regierungen auf eine Fiskalunion. Die Gemeinschaftswährung, die scheint in Gefahr. Driftet Europa gerade auseinander?
Nein. Das, was wir hier erleben, ist ja ein Sachverhalt, den man von Anfang an wusste, als man in Maastricht verhandelte, vor 20 Jahren über diese Wirtschafts- und Währungsunion, war alles das, worüber jetzt gesprochen wird, auf dem Tisch. Es war allen Beteiligten klar, eine gemeinsame Währung braucht einen gemeinsamen politischen Gestaltungsrahmen. Den hat auch jede andere Währung. Den hat der amerikanische Dollar. Da müssen Sie auf die politische Zentrale nach Washington blicken. Die chinesische Währung blicken Sie nach Peking. Die japanische Währung blicken Sie nach Tokio. Die einzige und dabei sogar noch erfolgreiche Währung, die so etwas nicht hat, ist der Euro. Das hat so lange nicht geschmerzt, solange Europa in der Schönwetterzeit lebte. Wer musste da unbedingt noch das alles nachholen, was man in Maastricht nicht erreicht hatte? Das ist erst aufgefallen, als die Schönwetterzeit zu Ende war und man unter wirklich schmerzhaften Druck kam. Dann war klar, na, das kann ja so in solchen Zeiten gar nicht funktionieren. Sie brauchen gewissermaßen diesen politischen Gestaltungsrahmen. Und da hat man ja innerhalb kürzester Zeit auch dazugelernt. Der kommt ja, wichtige Teile sind sogar schon beschlossen, also beispielsweise die Frühinformation der europäischen Ebene über Budgetplanung der Mitgliedstaaten ist beschlossen. Als Griechenland begann mit der Krise, haben alle ausgerufen, wir haben ja von nichts etwas gewusst. Ja, weil es der europäischen Ebene untersagt war, eigene Daten zu erheben. Das hat man jetzt auch korrigiert. Und jetzt verhandelt man über die weiteren Schritte, aber wichtige Schritte hat man schon verabschiedet.
Ich höre da heraus, es gab Versäumnisse beim Vertrag von Maastricht. Sind Vertragsänderungen jetzt auch die politischen Maßnahmen, die das Projekt Europa dringend momentan braucht, um stabiler fortzubestehen?
Ja, wobei Sie sich überlegen müssen, ob der Begriff Vertragsänderung immer notwendig ist. Also der erste Punkt liegt darin, viele Maßnahmen, die notwendig sind, die lassen sich auf der Basis des Vertrages von Lissabon realisieren. Der Vertrag ist aber so kompliziert, dass selbst die Entscheidungsträger das häufig gar nicht wissen, dass das schon alles im Vertrag von Lissabon steht. Also im Vertrag von Lissabon steht praktisch Artikel 136, die Europäische Union unternimmt alle Maßnahmen, jetzt wörtlich, die ein reibungsloses Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion gewährleisten. Also alles das, was Sie dazu tun müssen, können Sie tun auf der Basis des Lissabon-Vertrages. Der zweite Schritt ist der, Sie müssen sich genau überlegen, wollen Sie in ein großes Vertragsratifizierungsverfahren einsteigen, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich darf Sie daran erinnern, für die Reformen des Lissabon-Vertrages hat man ja 9 Jahre gebraucht, 9 Jahre Verhandlungen, bis es zum Lissabon-Vertrag kam. Also das können Sie sich jetzt nicht zumuten bei dieser Währungssituation. Also können Sie überlegen, können wir das auf niedrigerem Rechtsniveau einbringen? Das passiert jetzt bereits bei den Verhandlungen. Da wird darüber gesprochen, dass man das sowieso Protokollergänzungen einbringt. Und dann können Sie eine andere Methode anwenden, die die EU schon mehrfach erfolgreich angewandt hat. Das eine ist, Sie machen keinen EU-Vertrag, sondern bilaterale Verträge unter den Mitgliedern. Das hat man beim Schengen-Abkommen zur inneren Sicherheit auch gemacht. Das zweite ist, Sie machen keinen Vertrag, sondern eine politische Übereinkunft. Das hat man bei der sogenannten EPZ, Europäische Politische Zusammenarbeit, bei der Außenpolitik hoch erfolgreich praktiziert. Da waren sie genauso unter Druck wie heute mit der Währung, dass sie außenpolitisch etwas leisten müssen. Sie haben aber keine Vertragsgrundlage und da hat man eine politische Übereinkunft. Und erst 16 Jahre später hat man diese Übereinkunft in den Vertrag aufgenommen. Also das ist eine andere Variante. Und wenn Sie schauen, wie jetzt die Vertragsverhandlungen beginnen, dann haben Sie die ganze Bandbreite dieser Möglichkeiten inzwischen präsent.
Also man muss eigentlich gar nicht alles so schwarz sehen, wie momentan es auch schwarz gemalt wird.
Ja, es gibt mediale Dramatisierungen des Vorgangs. Wenn Sie das mit einer gewissen historischen Perspektive sich anschauen, dann stellen Sie fest, Sie können ganz unterschiedliche Geschichten dieser europäischen Integration schreiben und alle stimmen ein Stück weit. Sie können die Erfolgsgeschichte der europäischen Integration schreiben. Stimmt. Sie können eine Geschichte des pragmatischen Europa schreiben. Die haben immer mal wieder einen neuen Vertrag gemacht. Die haben dann Verordnungen, Richtlinien erlassen, wieder einen neuen Vertrag gemacht. Pragmatisch, immer so ein paar Meter weiter. Stimmt auch. Und sie können genauso gut eine Geschichte der Krisen Europas schreiben. Die stimmen auch. Und es hat durchaus ja schon mehrfach Krisen dieser Größenordnung wie heute gegeben. Und die haben immer Lernprozesse ausgelöst und dann hat man entsprechend konstruktiv darauf geantwortet. 1954 scheiterte in der französischen Nationalversammlung die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, damit die Europäische Politische Gemeinschaft, damit scheiterte die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland und sofort hat man neue Verhandlungen begonnen. Römische Verträge waren die Antwort. Eine zweite dramatische Krise gab es Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das, was man Eurosklerose nannte. Dieses Europa geht in den Abgrund. Die Dynamik der Welt spielt sich in Asien ab. Europa ist verloren, interessiert bestenfalls noch Archäologen. Ein Ausschnitt aus dem Museum. Dann hat man entsprechend eine Strategie entwickelt, gewissermaßen Vollendung des Binnenmarktes, dessen Krönung dann die Wirtschafts- und Währungsunion wurde. Also die Europäer haben schon ausreichende Erfahrungen, wie man dann auch mit Krisen umgeht und daraus einen entsprechenden Fortschritt macht.
Herr Weidenfeld, vielen Dank für das Gespräch.
Nicht zu danken.